Kompott. Geschichten von Menschen aus dem Land der tausend Hügel. Kompott Episode 26, auch diesmal wieder unterstützt durch den Verein Gemeinsame Region Buckelige Welt Wechselland. Und wir schauen in den Garten, genauer gesagt in den Hausgarten und alles, was rundherum ist. Ich freue mich, eine umtriebige Expertin zu diesem Thema hier im Pinkneu-Studio begrüßen zu dürfen. Sie ist Regionalbetreuerin bei Natur im Garten für das ganze Industrieviertel und sie heißt Petra Hirner. Willkommen, Petra.
Danke für die Einladung.
Petra, viele werden dich von den zahlreichen Vorträgen, die du im ganzen Land für Natur im Garten machst, kennen. Aber für jene, die dich oder das Projekt nicht kennen, erklär doch mal bitte kurz, was ist denn überhaupt Natur im Garten und was ist deine Funktion dort?
Mhm. Hallo einmal. Natur im Garten ist eine Bewegung vom Land Niederösterreich, gibt es schon seit über 20 Jahren. Und das Ziel von Natur im Garten ist, dass Grünflächen, also Gemeindegrünflächen und auch private Gärten wieder naturnah gestaltet und ökologisch gepflegt werden. Begonnen haben wir mit den Privatgärten. Viele kennen uns von der Plakette. Wir haben so eine Auszeichnung für Naturgärten. Das sieht man sehr oft an Gartenzäunen. Das ist die Igelplakette. Das heißt, wir zeichnen ökologisch wertvolle Gärten auch aus. Das ist so ein Dankeschön vom Land Niederösterreich und seit über 10 Jahren arbeiten wir jetzt auch intensiv mit Gemeinden zusammen, damit auch Gemeinden eben ihre Grünflächen ökologisch pflegen und viele Bäume setzen und auch hier Klimawandel angepasste Grünraumgestaltung betreiben. Ja.
Und du berätst?
Genau, und ich berate die Gemeinden, es sind eben über 160 Gemeinden, also ich bin wirklich viel im Industrieviertel unterwegs und bin eben der Erstkontakt ist meistens mit dem Bürgermeister oder mit dem Umweltgemeinderat und dann geht es Richtung Bauhof, dann gibt es auch Bauhofschulungen. Das Hauptthema bei den Gemeinden ist sehr oft das Unkraut, was kann man ökologisch gegen das Unkraut machen und dann auch, ja, wir wollen da jetzt aber schon ein Staudenbeet planen, wie gehen wir vor oder welche Bäume sind sinnvoll, welche Bäume kann man noch setzen, wo kann man Blumenwiese stehen lassen vielleicht, also einfach so viele Schritte, die eine Gemeinde setzen kann, um eben die Flächen zu ökologisieren.
Und die Privaten berätst du auch oder nicht?
Ich bin erste Ansprechpartnerin in der Region für Natur im Garten. Und die Privaten berate ich insofern, dass ich Freitag am Vormittag in Baden ist mein Büro. Also vielleicht nochmal kurz Natur im Garten. Es gibt es in ganz Niederösterreich, die Zentrale ist in Tulln. Und dann gibt es in jedem Viertel eine Außenstelle und ich bin eben fürs Industrieviertel zuständig. Das Büro dazu ist in Baden. Und Freitag am Vormittag gibt es immer Beratungen. Also wenn wer persönliche Beratung möchte, dann kann man gern zu mir kommen von 9 bis 13 Uhr. Und insofern berate ich hier Private und über die Vorträge. Die können eben Gemeinden buchen und das Angebot wird sehr, sehr gefragt, wird sehr in Anspruch genommen. Und ja, über die Vorträge gibt es halt dann auch die Beratung für die Privatpersonen.
Mhm. Ja, 1999 ist Natur im Garten gestartet. Mhm. Und wie du richtig gesagt hast, man sieht schon viele von diesen Igelplanketten auf den Zäunen mittlerweile. Und da werden wir immer wieder darauf hingewiesen. Jetzt werden viele sagen, hier bei uns in der buckligen Welt Wechselland ist eh alles noch in Ordnung. Da gibt es noch viele Naturgärtenberatung nicht notwendig. Wie ist es wirklich? Sind die Zeiten von Steingärten, Durienhecken und Pestiziden rund ums Haus irgendwie vorbei oder was ist die Realität?
Es tut sich viel. Also das Thema ist sehr aktuell und man merkt gerade junge Leute, planen ihre Gärten sehr bewusst, sehr naturnah, aber man sieht trotzdem, wenn man herumfährt, noch sehr viele Durienhecken. Das sind eben noch so die Sünden der 70er und 80er Jahre. Gibt es auch eine spannende Zahl dazu, wenn man alle Durienhecken, die es allein in Niederösterreich gibt, in einer Reihe aufstellt, kriegt man eine Linie von Wien nach Madrid. So viele Durienhecken gibt es allein in Niederösterreich. Mhm. Also da ist schon noch viel zu tun. Viele denken auch der Klimawandel oder die Klimakrise führt dazu, dass die Gartengestaltung neu gedacht werden muss oder soll. Ja, Also es gibt schon noch viele Gärten und vor allem jetzt gibt es auch den Trend zu diesen Schottergärten, weil viele Leute glauben, es ist pflegeleicht. Garten ist einfach Arbeit, ich meine, schöne Arbeit, aber es ist mit Arbeit verbunden. Und viele Leute starten mit Schottergärten. Das ist natürlich ökologisch ein Wahnsinn.
Ja, in Deutschland gibt es ja mancherorts bereits ein Verbot von Schottergärten, genau, ja, oder Kunstrasen auf Privatgrundstücken. Mhm. Wird das in Österreich auch irgendwann kommen?
Weiß ich noch nichts diesbezüglich. Also ich glaube, in Deutschland war der Trend auch viel größer. Man sieht es vereinzelt. Und ja, ich denke, wenn das mehr wird, wäre es sicher sinnvoll, auch in diese Richtung zu denken. Ja.
Aber praktisch ist es ja für den Einzelnen, oder?
Naja, ob so praktisch ist, also erstens ist es eine Hitzefalle, also das wird ein Wüstenklima im Sommer und sie sind auch nicht wirklich pflegeleicht, weil meistens gibt man unten ein Unkrautvlies drauf, dann schüttet man den Kies drüber und viel von dem Unkraut kommt ja von oben vom Wind, also die Rechnung geht nicht ganz auf, sie sind nicht so pflegeleicht, wie man gern hätte, ja, für die Tierwelt halt wirklich eine Wüste, ja.
Und die Thujen, warum sind die eigentlich so schlecht, die Thujen?
Naja, die Thujen sind, oder sagen wir so, sie sind so beliebt, weil sie halt immer grün sind. Ist eine Hecke, die sehr schnittverträglich ist, aber sie bringen halt ökologisch gar nichts. Sie sind von oben bis unten giftig, sie sind wirklich hochgiftig und haben keine Blüten, haben keine Früchte, bieten wenig Tieren an Lebensraum und gerade Hecken in Gärten sind mitunter die wertvollsten Lebensräume, die wir haben. Also da gibt es Zahlen, dass da bis zu 700 verschiedene Tierarten vorkommen in Hecken. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Weide habe, einen Dirndlstrauch, also heimische Wildhecken, dann kann ich mit so einer Hecke wirklich unzähligen Tieren einen Lebensraum bieten. Die Vögel fressen die Früchte. Bei einer Thuje, vielleicht geht ein Amselpaar rein und brütet zu aller Weltsvögel. Aber ich schaffe kein Raupenfutter für Schmetterlinge. Die Bienen haben keine Blüten. Die Vögel finden keine Beeren. Also es ist, ja, vom ökologischen Wert her sind sie wertlos. Ja.
Okay. Dann schauen wir mal aufs Klima. Aktuell hat es ja wieder mal ausreichend geregnet. Und weiterer Regen ist gerade angesagt, also Entspannung vorerst, was das Wasser betrifft. Nachdem es den ganzen Winter ja viel zu wenig Niederschlag in unserer Region hatte, gerade wir hier in der buckligen Welt spüren das bereits in den letzten Jahren sehr und wir haben auch in den vorigen Folgen von Kompott schon drüber gesprochen. Im Wechselland ist es, soweit ich weiß, ein bisschen besser, stimmt das? Ja. Mhm. Und wie auch schon in den beiden vorigen Folgen eben angesprochen, wird das Thema Wasser in der Region auch immer wichtiger, weil es eben zu wenig wird. Merkst du das auch in der Beratung? Hat sich da etwas verändert in den letzten Jahren?
Ja, merkt man schon, vor allem so im letzten Jahr, weil auch der letzte Frühling war so ganz trocken. Und gerade im Frühling ist die Zeit, wo die Pflanzen das Wasser brauchen zum Austreiben. Also sie brauchen es natürlich das ganze Jahr, denn auch im Sommer, wenn Frühling ist, besonders wichtig. Und das merkt man schon, dass viele Leute sagen, boah, das, was immer funktioniert hat, das kränkelt jetzt oder der Baum stirbt mal ab. Und auch der Umgang mit Regenwasser. Also die Leute merken, dass Wasser wirklich ein kostbares Gut ist, eine wertvolle Ressource. Und dass man nicht unbegrenzt Wasser zum Gießen verwenden kann oder sollte im Garten. Ja. Na, merkt man schon in der Beratung. Ja.
Okay, na, ich habe zu dem Thema auch wieder ein paar Menschen von da draußen sozusagen zum Thema Klimawandel und Hausgarten befragt, wie da so ihre Beobachtungen sind und habe hier ein paar Eindrücke.
Mhm. Welche Assoziationen hast du zu Klimawandel und Hausgarten?
Positive und negative. Das Positive ist vielleicht für mich als Konsument im Naschgarten, dass ich Birnen ohne Ende ernten kann. Solche Dinge, die vielleicht vor 10, 20 Jahren noch nicht so gut gediehen wären. Das Negative ist, mein Garten vertrocknet halt dann spätestens Ende Juli, Anfang August alles so ziemlich.
Also kein Wasser.
Wenig Wasser und es tut mir immer so im Herz weh, wenn ich jeden Abend so viel gießen muss. Und allein regelt sich da aber gar nichts mehr.
Ja, grundsätzlich wird das ein Problem werden, die Hausgärten, weil die Feuchtigkeit einfach fehlt, der Niederschlag und so. Aber ich glaube trotzdem, dass wenn wir es schaffen, dass wir das Regenwasser auffangen und dann verwenden, wenn wir es brauchen, dann sehe ich das positiv.
Erika, du bist eine Gärtnerin.
Ja, Aber ich habe da lauter Sträucher und Bäume angesetzt. Mhm. Im Namen fürs Klima.
Das heißt, hier geht es da mehr um die Biodiversität, oder?
Genau.
Ist ja ganz.
Vogel und alles gefreut sich da dabei. Wenn die Sträucher daherwachsen und die Vögel den ganzen Winter und Sommer immer haben so Freude damit.
Bist du eine Gärtnerin?
Ja, sehr gerne sogar. Also wir garten sehr viel. Wir tun gerade unseren Garten umgestalten. Wir haben ein Haus in Hartberg, wir sind aus dem Hartberger Land. Und ich finde, dass ja, generell, wenn man in einer Stadt wohnt, schon auch Eigenbedarf ansetzen sollte. Sprich Salate und Tomaten, ne, für den Sommer. Und generell Wildblumen finde ich wunderschön. Gell? Wir sind beide Wanderer. Ging sehr viel Wandern in der Natur und ich finde es aber auch, dass man daheim sehr viel machen kann, wenn man möchte. Man muss nicht direkt am Land sein, mhm, sondern kann in der Stadt sehr viel Grünzeugs haben. Ne? Mhm. Man merkt schon, entweder wir haben kein Zwischending mehr, es wird extrem heiß oder gleich kalt und ein Zwischending gibt es eigentlich nicht mehr. Ne?
Mhm. Tust du Gartl, ne?
Ja, weil sie das gern hätte. Ich habe vorher Sachen gearbeitet in meinen Hochbeete, bin aber nicht der, der für verschiedene Sachen arbeitet. Ich baue meine Chilis an, habe meine Kräuterspirale und das war's. Aber ich bemühe mich.
Servus, ist der Klimawandel bei dir im Hausgarten schon angekommen?
Insofern, durch das ganze Ungeziefer und Nacktschnecken, glaube ich schon, dass da durch die Klimaerwärmung viel mehr Schädlinge kämen, als wir was früher da waren. Von den Pflanzen her konnte ich nichts sagen.
Merkst du das in der Landwirtschaft sonst irgendwie?
Ja, dass immer viel trockener wird und dass man da andere Strategien braucht, wenn man die Kühe über das ganze Jahr füttern soll, mhm, beziehungsweise mit Futter versorgen soll auf der Weide. Wenn es da zu trocken ist, dann muss man das Winterfutter im Sommer schon verfüttern und dann hat man im Winter nichts. Ja, im Hausgarten wird es auch trocken, aber das ist eine kleine Fläche, da kann man auch gießen.
Wie merkst du den Klimawandel im Hausgarten?
Wie ich den merke, also wir tun eigentlich im Hausgarten nichts umstechen. Wir haben den ganzen Winter bedeckt mit Mulch und Regen werden wir jede Menge und es wächst alles gut. Wir lassen auch alles kreuz und quer wachsen, sehr viel Beikräuter zuerst einmal und dann also die Feuchtigkeit passt und das wächst eigentlich ganz gut.
Biodiversität, kein Thema bei dir? Alle Viecherl da?
Ich glaube schon, weil bei den Biobauern sind das die Viecherl schon im Frühling, wenn das erste Mal die Taubnessel blüht und das ganze Zeug. Das ist viel mehr wie richtig in die Biodiversitätsflächen, weil da habe ich nur einmal eine kurze Zeit und wir haben eigentlich das ganze Jahr. Zuerst sind das, dann sind die Obstbäume und dann geht das dahin.
Super.
Wasser ist also ein großes Thema, aber auch die Biodiversität wird immer wieder und immer mehr angesprochen. Erklär doch mal, warum das so ein Thema geworden ist.
Die Biodiversität, naja, wir haben nicht nur die Klimakrise, wir haben auch eine große Biodiversitätskrise, die ist eben noch nicht so in den Medien, aber ist wirklich ganz dramatisch. Ja, Österreich ist ein sehr artenreiches Land. Wir haben im mitteleuropäischen Vergleich sind wir eines der artenreichsten Länder, weil wir haben eben pannonische Einflüsse, wir haben alpine Einflüsse, wir haben kontinentale Einflüsse, das heißt, wir haben wirklich ganz viele unterschiedliche Lebensräume. Und es gibt ein großes Artensterben. Allein in Österreich sind ungefähr ein Drittel aller bewerteten Tiere und Pflanzen gefährdet. Und wir haben eben über 68.000 Tiere- und Pflanzenarten, also wirklich enorm viel. Und die sind eben stark gefährdet. Eben gibt es ganz viele Gründe, ganz unterschiedliche Gründe. Es ist wirklich sehr komplex, die dann auch ineinander greifen. Aber einerseits ist der Pestizideinsatz, die Lebensräume werden immer weniger, Lichtverschmutzung ist ein großes Thema, Nahrungsquellen werden weniger, Flächenversiegelung und so weiter. Also die Lebensräume der Tiere und Pflanzen gehen mehr und mehr verloren und dadurch haben wir einen großen Artenschwund. Und in den Medien hat es eben in den letzten Jahren, ist darüber berichtet worden, über das Insektensterben. Das eben das Einzige, was wirklich ganz groß in den Medien war, da gab es diese Krefeld-Studie aus Deutschland, wo man eben über 25 Jahre lang auf Naturschutzgebieten in Deutschland die Insektenzahlen gezählt und beobachtet hat. Und da ist man eben drauf gekommen, dass bei den Insekten extrem dramatisch ist und dass die Insektenanzahl in den letzten 25 Jahren um 75% zurückgegangen ist. Das heißt, wir haben jetzt wirklich nur mehr ein Viertel der Insekten mengenmäßig, nicht artenmäßig, sondern mengenmäßig, die wir eben noch vor 30 Jahren gehabt haben. Und die Insekten sind wiederum eine ganz große Tiergruppe und die wiederum sind Nahrungsquelle für die Fische, für die Amphibien, für die Reptilien, für die Vögel. Also gibt es weniger Insekten, wirkt sich das auf alle anderen Tierarten aus. Und das ist wirklich massiv. Also da ist nicht 5 vor 12, da ist 2 vor 12, was das Artensterben betrifft. Ja.
Okay. Die meisten Autofahrer werden Sie auch schon bemerkt haben, dass einfach im Sommer weniger Insekten auf der Windschutzscheibe geben. Das ist, glaube ich, schon durchgedrungen. Aber ist das wirklich auch in unserer Region so ein Thema? Unsere Region ist ja durch viele Streusiedlungen und scheinbar viele naturbelassenen Flächen geprägt. Ist das bei uns trotzdem auch so ein Thema oder ist das eher ein europäisches oder weltweites Thema?
Ja, es ist ein weltweites Thema, aber es ist überall Thema, weil man hört eben oft, ja, bei uns ist eh noch so viel Natur rundherum. Ich meine, hier bei uns ist wirklich auch die Landwirtschaft noch sehr klein strukturiert und sehr, das kann man nicht vergleichen mit irgendwelchen großen Agrarfabriken. Aber selbst die Natur, die wir oft um uns haben, das sind landwirtschaftliche Flächen, das sind oft Fichtenmonokulturen, das sind irgendwelche landwirtschaftlichen Monokulturen. Und wenn die dann abgemäht werden, dann habe ich von heute auf morgen auch für die Tierwelt eine Wüste wieder. Also oft täuscht, weil es Natur ist. Aber hier ist die Landwirtschaft noch eine andere. Hier ist sie wirklich noch kleinstrukturierter und vielfältiger als woanders. Aber es ist trotzdem Thema. Es werden auch hier Flächen versiegelt, Lebensräume zerstört. Also es ist überall Thema. Ja.
Na, ich frage deshalb, weil das ja in den letzten Jahren aufgekommen ist, dass die Landwirte da immer so Biodiversitätsflächen jetzt anbauen müssen auch. Da fehlt ihnen dann wieder der Ertrag von was anderem. Und gerade da bei uns in der kleinstrukturierten Gegend wird das, glaube ich, schon sehr angezweifelt von manchen Landwirten, ob das notwendig ist, weil eh genug Freiflächen da sind. Deswegen frage ich so. Also kann man das, ist das eine Pflicht, die von oben herabkommt und irgendwie da wird nicht geschaut, wo es gut hinpasst und jetzt müssen wir da auch mitmachen oder ist es wirklich bei uns auch unbedingt notwendig?
Ja, ich kann es jetzt nicht genau beurteilen, wie es ist. Grundsätzlich sind diese Maßnahmen wirklich sinnvoll, weil die Tiere auch wandern. Also die müssen auch von einem Biotop ins nächste wandern können. Da geht es auch um den genetischen Austausch, dass die genetisch nicht verarmen. Und deswegen brauchen wir in der Landschaft, selbst wenn wir vielleicht das Gefühl haben, wir sind eh das Paradies hier und da gibt es eh so viele Tiere, dann gibt es aber vielleicht eine Autobahn, die den Lebensraum zerschneidet. Mhm. Und dann gibt es eine Siedlung, die zerschneidet und da gehen die Tiere einfach nicht weiter. Und gerade hier machen dann auch so Flächen Sinn, dass man so Korridore hat, wo die Tiere eben wandern können, dass die sich auch genetisch austauschen können.
Mhm. Da fällt mir jetzt wieder gleich der Hausgarten ein, ein bisschen mit den Rasenrobotern. Mhm. Wie schaut es da aus? Sind das gute oder schlechte Erfindung? Kommt drauf an, für wen?
Ja, genau, kommt drauf an. Ja, ich bin, jetzt muss ich mich outen, kein großer Fan von Rasenrobotern. Ja, ich bin sowieso dafür, eben, dass man eben die Wiese vielleicht ein bisschen höher stehen lässt. Und ich kenne zum Beispiel Leute, die haben die letzten Jahre noch wunderschöne Blumenwiesen gehabt. Die haben einfach Flächen in ihrem Garten stehen lassen mit Margeriten, haben jetzt seit 2 Jahren einen Rasenmäherroboter und der mäht einfach alles. Der mäht den ganzen Garten, also da kann man dann nicht irgendwo was stehen lassen. Gefährlich sind sie vor allem auch, wenn sie in der Nacht fahren, also weil dann führen sie auch die Igel nieder, wenn man hat, dann führen sie die Erdkröten nieder, weil die schon sehr leise sind. Ja, sie sind natürlich praktisch, aber ob sie so ökologisch sind, also wenn es geht, ja, vielleicht noch anders mähen und das Gras sowieso ein bisschen höher stehen lassen, dann ist es auch trockenheitsverträglicher und verbrennt nicht so. Mhm. Und dann kann man auch immer noch ein paar Stellen Blumenwiese stehen lassen, was eben mit diesem Mähroboter wirklich schwierig ist.
Es gibt noch so viele Detailthemen, die mich da noch interessieren würden, aber man kann sich ja auch eine Beratung vor Ort holen, genau, über, ja, Natur im Garten oder deine Vorträge besuchen. Mhm. Beziehungsweise die Webseite von Natur im Garten checken. Dort kann man sich übrigens ganz schön verirren, im positiven Sinn, www.naturimgarten.at. Ein Thema möchte ich noch ansprechen, bevor ich über dich als Person ein bisschen mehr wissen möchte. Das Thema natürliche Beschattung wird immer wichtiger für privat, wie auch für den öffentlichen Raum und den städtischen Bereich sowieso. Was rätst du da? Gibt es da Lösungen ohne viel Arbeit?
Natürliche Beschattung, meinst du den Garten oder das Haus? Also Gebäudebegrünung oder im Garten?
Gebäudebegrünung, Flächen in der Stadt, dass die nicht so aufheizen, das wird ja immer mehr Thema.
In der Stadt empfehlen wir, oder eben auch auf Gemeindeebene, dass eben möglichst viele Bäume gesetzt werden und nach Möglichkeit wieder große Bäume, also großkronige Bäume. Man erkennt ja auch den Trend zu diesen Kugelformen, die es gibt, aber eben die beschatten halt nicht die Straße, die beschatten keinen Platz. Also hier wäre es schön, wenn man wieder großkronige Bäume setzt, aber da ist dann oft das Problem, dass unterirdisch der Wurzelraum nicht da ist und so ein großer Baum braucht auch unterirdisch einen entsprechenden Wurzelraum, dass der gut wachsen kann. Und daher muss man, wenn man einen vernünftigen Baum setzen will in der Gemeinde, muss man dem wirklich unterirdisch viel Platz geben. Mhm. In Wien ist zum Beispiel so, da werden die Straßenbäume nicht viel älter wie 20, 25 Jahre, weil die eben in kleinen Baumscheiben drinnen sind mit 3 Kubikmeter wahrscheinlich. Und das wird dem Baum dann nach 20 Jahren einfach viel zu klein. Und der hat es da viel zu trocken und viel zu heiß. Und dann schneidet man wieder um und fängt von vorne an. Und damit wir aber alte, großkronige Bäume brauchen, müssen wir eben den Bäumen unterirdisch einen Platz zugestehen. Daran scheitert es dann oft, dass man sagt, naja, ich habe aber jetzt nur diese Pflanzgrube. Und wenn man Plätze neu gestaltet, in Lanzenkirchen zum Beispiel haben sie das gemacht. Genau, die Schwammstadt, da haben sie den ganzen Platz neu gestaltet und haben wirklich, der ganze Platz ist unterirdisch für die Bäume ein Wurzelraum, also die sogenannte Schwammstadt. Ist eh schon viel in den Medien. Es kostet natürlich deutlich mehr, wie wenn ich jetzt nur irgendwie eine kleine Pflanzgrube mache, aber es ist wirklich nachhaltig, weil die Bäume dadurch einerseits die Trockenphasen besser abpuffern, weil das Wasser auch unterirdisch gespeichert werden kann. Die haben einen schönen Wurzelraum und nur so kriegen wir auf Gemeindeebene großkronige Bäume, die auch alt werden können. Und das ist es, was wir in Zukunft brauchen. Also auf Gemeindeebene, wenn man Bäume setzt, dass man sich wirklich überlegt, was kann man setzen und wie viel Platz gebe ich dem Baum, vor allem unterirdisch. Und im Privatgartenbereich ist es leichter, weil da habe ich eh den Wurzelraum, da habe ich nicht so viel Versiegelung im besten Fall. Dass man hier auch wieder mehr wieder mehr Mut zu großkronigen Bäumen, vielleicht kann man es so bezeichnen, und nicht irgendwelche Kugeltrompetenbäumchen, Kugelahörner, Ahorne, sondern auch hier wieder gute Beschattung, weil Bäume sind die beste Klimaanlage, die wir haben. Und eben, ihr habt das eh schon beim letzten Podcast auch besprochen, wie sich das Klima verändert, die Hitzetage können sie bis zum Ende des Jahrhunderts verdreifachen. Mhm. Und da geht es eben auch darum, okay, wie können wir unsere Gärten kühlen? Und ein Baum hat eine Klimaleistung von 10 Klimaanlagen. Und aber das ist halt nur ein großer Baum, wenn ich jetzt nur irgendwie, es muss natürlich auch immer zur Gartengröße passen, die Gärten werden immer kleiner. Und wenn ich jetzt dann so einen großen Baum habe, dann, also er muss natürlich auch zur Gartengröße passen, aber einfach schauen, dass der vielleicht doch eine vernünftige Krone hat oder den Garten beschattet.
Wobei, da geht es ja, wenn ich das richtig verstehe, nicht nur um die Beschattung, sondern auch um die Verdunstung, oder? Verdunstungskälte.
Genau, ja. Also so Bäume verdunsten schon sehr viel Wasser. Da gibt es eben das bekannte Beispiel von dieser 80-jährigen Buche, das viel zitierte Beispiel, wo man sagt, okay, so eine 80-jährige Buche hat eine Blattfläche von 2 Fußballfeldern und die Blattmasse verdunstet halt sehr viel Wasser. Es sind 3 Badewannen voll Wasser täglich, was die verdunsten können. Und es ist wirklich nicht nur der Schatten, es ist eben auch diese Verdunstungskälte, die eben das Klima dann so angenehm macht. Das
und extensive Begrünung auf Dächern oder so, mhm. Das haben wir ja auch Verdunstungskälte dann.
Genau. Die können Wasser speichern. Also eben Gebäudebegrünung ist extrem sinnvoll. Beraten wir auch schon viele, viele Jahre, also dass man eben Dächer begrünt. Am einfachsten sind Flachdächer, aber es lässt sich ziemlich alles begrünen. Und da gibt es eben extensive Gründächer mit nur 10 cm Aufbau. Und die können 30 Liter Wasser pro Quadratmeter speichern und puffern so auch wieder Starkregen. Und das Wasser kann dann auch verdunsten. Und deswegen haben wir auch hier diese Verdunstungskälte. Und die Häuser heizen sich einmal gar nicht so auf. Mhm. Und auch Fassadenbegrünung, das war lange Zeit so ein urbanes Thema. Und so, ja, das brauchen wir doch nicht, das sollen die in Wien vielleicht machen, aber die wir bei uns nicht. Aber da weiß man auch schon, dass die noch innen um einige Grad kühlen. Und eben, es ist mehr jetzt dein Thema, aber eben so, okay, wie können wir die Häuser in Zukunft kühlen? Da bin, und eben, wenn man sie begrünt außen, dann erwärmen sie sich mal gar nicht so und werden sogar noch gekühlt durch die Gebäudebegrünung, durch die Fassadenbegrünung.
Gibt es da Erfahrungen? Ob Gebäudebegrünungen der Fassade schaden, technisch?
Ja, also es gibt, also vor allem mal nein, wenn sie richtig gemacht wird, schadet es der Fassade nicht. aber es gibt leider immer wieder Negativbeispiele, weil halt irgendwelche alten Fassaden, rissige, feuchte Fassaden begrünt wurden, wirklich so nach dem Motto, glaube ich, bevor wir es sanieren, dann wir es kaschieren und dann wir halt vielleicht irgendein Efeu drüber wachsen lassen, dann sieht man die alte, schiere Fassade nicht und dann ist der Efeu halt, wächst da rein, wenn die rissig und feucht ist. Also die war einfach vorher oft in vielen Fällen schon kaputt. Und es gibt leider immer wieder Negativbeispiele von schlecht gemachten Fassadenbegrünungen. Das führt eben zu sehr vielen Vorurteilen. Aber wenn die Fassade intakt ist, wenn es richtig gepflegt ist, dann funktioniert das wunderbar. Da gibt es so viel Forschung mittlerweile auf dem Gebiet. Also es ist ein Thema der Zukunft. Und wenn die Fassade intakt ist, dann funktioniert das super.
Und dazu berät ihr auch.
Genau, ja. Mhm.
Und Stichwort Grün statt Grau gibt es da auch noch, gell? Das ja, sind so genau, Container, genau. Die man in die Stadt stellen kann und die bleiben dann ein paar Wochen stehen und da kann man sich anschauen, was es für Möglichkeiten gibt.
Genau, weil es so ganz unterschiedliche Kletter- oder Begrünungsmöglichkeiten gibt, mit Klettergerüst, ohne. Und es macht auch einen Unterschied, ist es die Nordseite, die ich begrüne, ist es die Südseite, das muss man alles mitdenken. Mhm. Auch wie hoch wird diese Kletterpflanze. Es gibt Kletterpflanzen, die wären 30 Meter und wenn mein Haus jetzt nur 5 Meter hoch ist, dann muss ich da halt sehr viel schneiden oder ja, dass man die Höhe ans Haus anpasst, die Fassadenexposition mitdenkt, ist meine Fassade gedämmt? Also da gibt es einige Sachen, die man berücksichtigen sollte. Deswegen würde ich es auf alle Fälle empfehlen, dass man es mit einem Gärtner, mit einem Planer macht gemeinsam. Und Grün statt Grau ist eben hier so der Dachverband der Gebäudebegrüner oder eben so eine Schnittstelle. Und es gibt aber auch bei uns eben zum Beispiel in St. Corona Gartenbau Gruber. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Werbung machen darf, aber ein Partnerbetrieb von Natur im Garten, der macht seit 20, 25 Jahren wirklich auf höchstem Niveau Fassadenbegrünungen. Mhm. Und es funktioniert wunderbar.
Sehr gut. Ich werde auf jeden Fall den Link zu Grün statt Grau in den Shownotes einfügen, weil das ist sicher eine gute Idee für die eine oder andere Gemeinde auch, dass sozusagen sich kommen zu lassen und einmal ein paar Monate stehen zu lassen, damit sich die Leute informieren können. Petra Hirner als Person kommt jetzt dran. Ein Steckbrief. Bitte um kurze Antwort. Wohnhaft in?
Kirchberg am Wechsel.
Geboren in?
Neunkirchen.
Volksschule?
Kirchberg am Wechsel.
Mittelschule?
Also Gymnasium Sachsenbrunn in Kirchberg am Wechsel.
Dann Lehre oder Schule?
Schule.
Wo?
In Wiener Neustadt, die HLA.
Okay. Dann Matura und ein Jahr Geld verdienen, um sich eine Weltreise leisten zu können. Stimmt das so?
Genau, ja.
Wohin ist es gegangen?
Ich weiß nicht, ob es das jetzt noch gibt. Früher nannte sich das Round-the-World-Ticket und da hat man wirklich so einmal um die ganze Welt fliegen können mit, glaube ich, es waren 15 Stopps oder so und 42.000 Flugmeilen, das war die Beschränkung.
Damals hat man noch fliegen dürfen.
Genau, damals hat man noch fliegen dürfen. Ich geniere mich jetzt eher ein bisschen dafür, das hier beim Klimawandel-Podcast zu erzählen. Genau, und wir sind also in Wien gestartet, nach Amerika, quer durch Amerika, Kanada, Alaska, Dann waren wir viel auf der Südsee, die ganzen Südseeinseln, eben Bora Bora, Fidschi, wie sie alle heißen. Dann waren wir lange in Neuseeland, Asien waren wir sehr viel, genau.
Also wirklich und, Weltreise.
Genau, also einmal um die Welt geflogen und wow. Dann noch wandern in Nepal am Schluss, genau, haben wir so eine Trekking-Tour in Nepal gemacht und dann wieder zurück. Ja.
Was hat diese Reise mit dir gemacht?
Die Reise, also vor allem in Asien, also es war ja, wie gesagt, ich war damals sehr jung, es war alles nach der Matura und dann war natürlich so die Frage, okay, was macht man mal in seinem Leben und was will ich werden? Und das habe ich damals alles nicht gewusst und deswegen waren wir so, ja, nehmen wir unsere Auszeit und mal ein bisschen reisen. Was mich beeindruckt vielleicht, oder negativ, oder beeindruckt ist das falsche Wort, oder eher schockiert hat, waren, ich habe vor allem in Asien wirklich ganz viel Umweltverschmutzung gesehen. Also heilige Flüsse, die wirklich verdreckt sind, überall ist der Müll herumgelegen. Und das kannte ich natürlich nicht. Ich war ja davor einfach viel in Kirchberg und eben, und das war wirklich, ja, hat mir wirklich wehgetan, das zu sehen. Und dann war es so für mich ganz klar, ich will mich für die Umwelt einsetzen, weil ja, die Umwelt braucht ein Sprachrohr oder man muss da irgendwie schauen. Das hat mir wirklich wehgetan, diese verdreckten heiligen Flüsse. Und genau, und dann bin ich zurück und dann war es irgendwie so, ja, ich will jetzt irgendwas in die Umweltrichtung machen, ganz, ganz klar, ja.
Okay, es hat ja also Perspektiven eröffnet. Mhm. Und trotzdem oder wahrscheinlich gerade deshalb dann BOKU, Landschaftsplanung, mit einem Praktikum in
Neuseeland dann, genau, ja. Also ich war dann schon in diesem Bachelor-Master-System und dann habe ich eben Landschaftsplanung des Bachelor gemacht und danach eine Pause eingelegt für ein Jahr und war eben in Neuseeland und habe dort ein Permakulturpraktikum gemacht beim Joe Polaischer. Wer ihn kennt, ist nämlich ein Österreicher, ein Steirer, ja. Genau, ganz ein faszinierender Mensch, leider schon verstorben. Auch in der Zeit verstorben, wo ich unten war. Es war sehr tragisch. Mhm. Genau, war ganz ein hochinteressanter Mensch. Und den durfte ich noch kennenlernen und habe eben bei ihm ja, die Permakultur gelernt oder zu verstehen versucht. Ist ja auch ganz ein komplexes Thema.
Ist die Permakultur ein Konzept für unsere Region? Auch für die Landwirtschaft vielleicht?
Ja, also die Permakultur kann man überall anwenden. Weil es ist ja nicht ein Konzept, was man weltweit gleich macht, sondern bei der Permakultur geht es einfach viel darum, dass man funktionierende Ökosysteme versucht, im Garten oder in der Landwirtschaft nachzuahmen. Und da geht es ganz viel um Naturbeobachtung, dass man schaut, okay, wie funktionieren Dinge in der Natur, wie, was wächst nebeneinander in der Natur, wie viele Schichten im Wald habe ich und so weiter. Und dass man eben versucht, diese Systeme im Garten oder eben auf landwirtschaftlichen Flächen nachzuahmen und dadurch eben dauerhafte Systeme habe.
Ich zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das Permakultur ist, sag du mir das, wenn ich Erdäpfel anbaue, Anfang Mai, dann stecke ich die nicht in die Erde und das Anhäufeln, sondern schmeiße nur ein Heu drüber und vielleicht dann noch einmal irgendwann im Jahr und das funktioniert sehr gut. Mhm. Ich brauche nichts machen und sehe immer die anderen, wie die handeln und tun und gießen und ich weiß nicht was. Und ich greife gar nichts an und das funktioniert wunderbar. Ja. Ist das Permakultur schon?
Ja, es ist genau ein Element der Permakultur. Es ist ganz bekannt ist ja eben diese Kräuterschnecke auch aus der Permakultur. Und das sind halt so einzelne Permakulturelemente. Aber ein Permakulturgarten ist wirklich ganzheitlich, wo man schaut, dass die ganze Energie, die aufs Grundstück kommt, am Grundstück bleibt. Dass man zum Beispiel in Neuseeland haben wir nur Komposttoiletten gehabt. Wir haben keine Fließtoiletten gehabt oder Spültoiletten. Also du schaust halt wirklich, dass alle Nährstoffe am Grundstück bleiben und so weiter. Oder als Beispiel, vielleicht ein banales Beispiel, wenn man einen Gemüsegarten und einen Obstgarten hat. Bei uns gibt es oft so die klassische Trennung. Das ist der Gemüsegarten und da drüben ist der Obstgarten. Und das ist aber in der Natur eigentlich, gibt so klassische Trennungen nicht. Und in der Permakultur wäre es so, dass man halt den Obstgarten und den Gemüsegarten verbindet miteinander und dann können auch Kletterpflanzen wie der Kürbis kann auf dem Obstbaum draufranken, dadurch braucht er wieder nicht so viel Platz. Die Verdunstung, das Wasser, was über den Baum verdunstet, gibt dem Gemüse wieder Feuchtigkeit. Das Laub, was runterfällt, wird wieder zu Humus, düngt gleich das Gemüse. Ich habe, wenn es sehr heiß wird, jetzt auch eine natürliche Beschattung fürs Gemüse. Also funktioniert natürlich nicht jedes Gemüse direkt unterm Baum, aber ich habe ja da auch keinen Wald, sondern vereinzelt Bäume dann drinnen. Aber dass man unterschiedliche Systeme miteinander kombiniert, die vielleicht in klassischen Gärten getrennt voneinander sind. Und dass man eben, dass sich die gegenseitig unterstützen und stärken. Und dann habe ich viele Tiere, die im Baum drinnen leben, die mir wieder die Schädlinge fressen. Also eben diese Permakultur, Permanent Agriculture, von daher kommt es so ein System, was sich selbst erhält.
Wir haben ja in Bromberg einen großen Permakulturhof, also groß. Der Karl Kovacek, kennst du den? Mhm. Da waren wir eh auch schon mal auf Exkursion vom Natur- und Umweltverein dort. Das ist recht beeindruckend, was da so geht in der Permakultur. Aber in der Landwirtschaft ist das im großen Stil, kann man das machen im großen Stil? Das ist eher ein Konzept für Selbstversorger.
Ja, die Permakultur ist sehr produktiv, was die Fläche betrifft, aber sie ist halt nicht ausgelegt für große Maschinen zum Beispiel. Und es sind meistens halt sehr kleine Flächen. Ich kenne jetzt keine große Landwirtschaft. Vermutlich wird es das geben. Ich kenne sie nicht, keine große Landwirtschaft, die auf Permakultur setzt. Aber da gibt es eben auch das Konzept der Waldgärten und dass man eben grundsätzlich funktioniert, aber es ist immer small is beautiful. Okay. So ein bisschen nach diesem Leitsatz auch, ja.
Also du bist zurückgekommen dann auf jeden Fall von diesem Praktikum, hast deinen Bachelor fertig gemacht und ein Masterstudium angehängt, glaube ich, für ökologische Landwirtschaft. Kecke Frage. Ich weiß, ohne Studium geht heute kaum mehr was. Bleibt da das Doing nicht ein bisschen auf der Strecke? Also sozusagen die Macher.
Ja, ja, genau so habe ich es auch gesehen wie du. Und ich bin dann in Wien im Hörsaal gesessen und habe ökologische Landwirtschaft aus den Büchern studiert und gelesen. Und irgendwann habe ich mir auch gedacht, aber das ist irgendwie der falsche Zugang, vielleicht das über die Bücher zu lernen. Und meine Oma kommt aus Bayerbach vom Kreuzberg und die war Bäuerin und die ist schon lange verstorben leider. Und da gibt es aber ein altes Bauernhaus, was leer stand dazu mal. Und dann bin ich eben auf den Bauernhof auch gezogen. Also es waren keine Tiere mehr und so weiter und die Flächen werden auch von der Familie betreut noch. Aber das Haus stand leer und das war so, nein, ich will Landwirtschaft nicht in Wien lernen, sondern ich will da wirklich in der Natur sein und das sehen. Und dann bin ich eben für einige Jahre dort am Kreuzberg gezogen und habe jetzt nicht wirklich Landwirtschaft gemacht, dafür war es viel zu klein, aber habe halt einen Gemüsegarten gehabt und wir haben mit Bienen begonnen und haben eben so die ersten Erfahrungen in der Imkerei gemacht und so und haben ja, das so im kleinen Stile probiert.
Also Imkerin bist du auch?
Mittlerweile nicht mehr. Okay. Genau, aber ich war viele Jahre lang Imkerin. Ja.
Okay. Und bei Natur im Garten bist du seit wann?
Seit 2011, also schon das 12. Jahr heuer.
Gibt es da irgendwelche persönlichen Highlights in dieser speziellen Tätigkeit? Irgendwas, an was du dich besonders gern zurückerinnerst?
Da gibt es vieles. Also was mich besonders freut, ist einfach, man lernt sehr viele interessante Menschen kennen, sehr viele engagierte Menschen. Und es ist wirklich sehr abwechslungsreich. Also ich komme eben viel herum, halt viele Vorträge, red mit vielen Leuten, lerne auch selber sehr viel von den Leuten, von ihren Gartenerfahrungen. Und es ist ein sehr sozialer Beruf und man ist gern gesehen als Natur im Garten Beraterin, weil das ist eben ein Angebot vom Land Niederösterreich und die Leute freuen sich, wenn dann ein kostenloser Vortrag in der Gemeinde ist. Also ich kriege auch sehr viel Wertschätzung entgegengebracht von den Leuten. Es ist dann immer wieder schön, wenn ich das nächste Jahr wieder in der Gemeinde bin und dann sagen mir die Leute, und sie haben das letzte Mal das gesagt und das habe ich jetzt schon umgesetzt. Und Ja, einmal hat eine Dame zu mir gesagt, ja, ich habe mir überhaupt nicht gemerkt, was schlecht am Torf ist, aber seitdem sie sagen, man soll kein Torf mehr verwenden, ich habe nie wieder Torf gekauft. Ich weiß nicht mehr, was schlecht ist, aber sie haben mich überzeugt.
Ja, so ist das also, bei Multiplikatoren. Ja.
Also man sieht schon auch, man kann eben durch ein bisschen eine Bewusstseinsbildung, weil oft ist ja auch da, also liegt es daran, dass man es einfach nicht weiß. Und es ist der Garten so ein großes, vielfältiges Thema. Und ich verstehe das natürlich, dass man da nicht sich jedes Erdsackerl anschaut, was da oben steht. Mhm. Und das ist oft so komplex, da muss man auch wirklich das Kleingedruckte lesen, um das richtige Erdsackerl zu kaufen. Und dann muss ich noch drauf schauen, dass das irgendwie torffrei ist und so. Und warum ist ein Torf eigentlich schlecht? Und also, und wenn man dann den Leuten irgendwie so zeigt, warum es schlecht ist, dann, ja, es ist oft irgendwie nur so, man weiß vieles, glaube ich, nicht. Also es wird einem erschwert durch Verpackungs...
Es gibt ja auch Gemeinden, ja, die Kompostierung in der Gemeinde versuchen, damit man dann diese Erde nicht mehr im Supermarkt kaufen kann, sondern vielleicht sogar aus der Gemeinde bekommen kann. Übrigens, weil es jetzt gerade dazu passt, die Christa Lackner, die ist ja Chefin von Natur im Garten. Genau. Und die ist aus Grumbach, das sei an dieser Stelle auch erwähnt. Also es gibt ganz viele Verbindungen zu unserer Region. Peter, du isst seit 15 Jahren kein Fleisch, sagst du, oder hast du mir geschrieben, aus welchem Grund eigentlich?
Ich glaube, es ist schon länger, Also ich habe mit 15 aufgehört, Fleisch zu essen und aus dem Grund, weil ich nicht will, dass Tiere sterben wegen mir.
Okay. Genau. Aber es gibt ja immer verschiedene Zugänge. Ja. Ne? Manche machen es aus Klimaschutzgründen, manche aus Tierschutzgründen.
Mittlerweile, der Klimaschutz ist dazugekommen, aber damals wo ich 15 war, war es irgendwie so, wenn ich am Samstag das Schnitzel esse, muss ja davor irgendein Tier gestorben sein. Und dann war irgendwie so einfach der Gedanke, das will ich nicht. Mhm. Und ja, mittlerweile ist natürlich auch, ist mir bewusst, dass es auch fürs Klima gut ist. Und es hat aber auch in meinem Fall nichts mit Verzicht zu tun. Also es ist schon so aus meinem Speiseplan draußen, dass es gar nicht mehr, ist gar keine Denkkategorie mehr.
Das ist eine gesunde Gesichtsfarbe, also man kann nichts sagen.
Danke.
Ist vegan ein Konzept für dich?
Um ehrlich zu sein, nein, weil ich trinke so gern Kaffee mit Milch.
Aber ja, es ist, Milchersatz gibt es.
Ja, also Milchersatz wird es geben, stimmt, genau. Ja. Nein, also es ist sicher sinnvoll, denke ich, also auch fürs Klima, aber für mich, habe ich auch noch nicht angedacht. Meine Schwester hat sich eine Zeit lang vegan ernährt. Ja, es ist, glaube ich, schon noch so, dass wenn man wo eingeladen ist oder wenn man essen geht, hat man es dann ein bisschen schwerer als Veganer. Aber es ist, wenn man es macht, sicher voll sinnvoll und ja, ich glaube auch gesund.
Mhm. Braucht es deiner Meinung nach mehr Regeln oder mehr Freiwilligkeit?
Puh, schwierige Frage. Ich glaube, was das Klima betrifft, wird es wahrscheinlich Regeln brauchen müssen, weil es so ein dringliches Thema ist. Wahrscheinlich auch, was den Artenschutz betrifft. Weil wir sehen, wenn es nur auf freiwilliger Basis passiert, passiert es wahrscheinlich zu langsam, glaube ich.
Also, wenn überhaupt.
Ja, wenn überhaupt, ja. Grundsätzlich bin ich eine große Verfechterin von Freiwilligkeit und so weiter, aber ich glaube, wirklich dringenden Themen muss man ganz große Hebel in Bewegung setzen und große Schrauben drehen und da wird es vermutlich auch, ja, wenn wir nicht dran vorbeikommen.
Brauchen wir mehr Denker oder mehr Macherinnen?
Ich glaube, es braucht immer beides, aber die Macherinnen sind extrem wichtig auch, ja. Aber ich würde jetzt gar nicht das eine gegen das andere ausspielen. Ich glaube, es ist beides enorm wichtig, weil auch die Wissenschaft hat so wertvolle Erkenntnisse und oder so viele Fortschritte, so viele technologische Fortschritte auch. Ich glaube, es braucht beides.
So wie in der Natur wird es immer alles brauchen und nicht nur die Monokultur. Ne?
Ich bin ein großer Fan von Vielfalt.
Genau. Stell dir vor, es wird dir eine neue Aufgabe angeboten, wo du viel für die Zukunft beeinflussen kannst. Du kannst dir aussuchen, ob Landwirtschafts- oder Umweltministerin. Was willst du?
Landwirtschafts- oder Umweltministerin?
Ja.
Ich glaube, ich würde die Umweltministerin nehmen.
Okay. Und wenn du selbst aussuchen könntest, irgendeine Stelle, was interessiert dich?
Ganz schwierig. Das habe ich noch nie nachgedacht.
Lass dir Zeit. Oder bist du dort, wo du hin willst?
Ja, ich bin eigentlich gerne in der Beratung, muss ich sagen. Also ich bin wirklich gern mit Menschen und unter Menschen und schätze den Austausch. Es ist ja dann auch die Vorträge, ist nicht so, ich komme und erzähle euch jetzt, wie der Garten funktioniert. Das sind ja oft Gärtnerinnen, die schon viel länger gärtnern, als ich überhaupt auf der Welt bin. Und also da ist einfach so viel Wissen da und dieser gegenseitige Austausch, den finde ich einfach immer sehr spannend. Also da kann ich bei jedem Vortrag auch immer sehr viel mitnehmen. Und eben dieser Austausch mit den Leuten, den würde ich nicht missen wollen. Also was ich manchmal merke, was vielleicht eine wichtige Stelle wäre, ist, dass wir eben immer Pflanzen empfehlen, die super sind im Garten zu setzen und dann gehen die Leute in den nächsten Baumarkt und versuchen die zu kriegen und dann kriegt man die aber nicht. Also so, weil die halt dann oft nur ja, so Allerweltspflanzen wie die Forsythien, Flieder, Spireen und so weiter, Vergelie haben und wir sagen, aber setzt an Dirndl, setzt an Weißdorn und so. Und das sehe ich im Moment so als großer Missing Link, dass eben das Angebot hier noch nachgerüstet werden müsste. Und das ist aber eben nicht so einfach, weil es ja auch regionaltypisch sein sollte. Der Dirndlstrauch im Waldviertel ist anders wie bei uns in der Gegend, der Dirndlstrauch. Deswegen kann man das jetzt nicht so massenmäßig vermehren.
Aber da muss ich gleich reingrätschen, weil die Klima- und Energiemodellregion, vertreten durch den Rainer Leitner, macht alle Jahre so eine Massenbestellung, da kann man sich anmelden und genau dort kann man solche Gehölze, Sträucher, Obstbäume bestellen, die regionstypisch sind. Also sehr da gut, ja. Alle, die zuhören, sollen reinschauen auf die Homepage oder den Rainer Leitner anschreiben oder kontaktieren, da gibt es jedes Jahr so eine Aktion.
Sehr gut, ja.
Dann frage ich anders, was würdest du, wenn du es könntest, als erstes ändern in deinem Gebiet?
Im Gartengebiet? Ja, es wird schon noch in einigen Gärten Gift gespritzt und da denke ich mir, das ist wirklich in einem Privatgarten sowas von nicht notwendig. Und diese Leute erreiche ich oft nicht. Also die kommen ja nicht zu meinen Vorträgen, die draußen wirklich vielleicht viel Gift noch spritzen. Und ob es vielleicht nicht hier irgendwie auch sinnvoll wäre. Ich meine, grundsätzlich darf man es ja eh nicht mehr. Man darf ja Glyphosat nicht auf versiegelten Flächen spritzen. Also hier gibt es ja auch schon Gesetze dazu. Und jetzt vielleicht nicht unbedingt der Gartenbereich, aber was wirklich ein großes Thema ist, ist einfach die Versiegelung im Moment. Es werden so viele Parkplätze noch versiegelt und das ist auch sehr viel eben auf Freiwilligkeit, das halt nicht versiegeln und dass man hier vielleicht wirklich sagt, es dürfen die Flächen nicht mehr so großflächig versiegelt werden, wie es im Moment versiegelt wird, weil es nimmt einfach Unmengen von Lebensraum. Es ist das Wasser ein großes Thema, Starkregenereignisse, also dass man bei der Flächenversiegelung was macht und natürlich Klimaschutz. Also hier braucht es ja, wahrscheinlich auch mutige Entscheidungen, dass wir das nur irgendwie gut schaffen.
Wie groß sollte dein eigener Garten sein?
Wie groß sollte der eigene Garten sein? Mein Garten ist jetzt ungefähr 300 Quadratmeter, in etwa, ein bisschen kleiner. Und es ist eine, für mich im Moment, wo ich jetzt auch im Frühling sehr viel arbeitsmäßig unterwegs bin und gar nicht so viel Zeit im Garten habe, wie ich gern hätte, ist es eine gute Größe, finde ich. Aber in Wirklichkeit kann der Garten nicht groß genug sein.
Und soll er mit oder ohne Zaun sein?
Wenn Zaun, dann so einer, dass die Tiere wandern können. Also vor allem der Igel, der ist ja auch das Wappentier von Natur im Garten. Ich höre sehr oft von den Leuten mal, ich habe so einen schönen Naturgarten, aber ich habe keinen Igel. Und dann fragt man mal, wie der Zaun ausschaut und dann hört man, dass das so ein Betonsockel ist oder irgendwie Maschendrahtzaun und so weiter. Und die Tiere wandern von Garten zu Garten und der Zaun ist wirklich eine Barriere für viele Tiere, vor allem für den Igel. Und wenn Zaun, dann am besten halt irgendein Holzzaun, der nicht ganz bis am Boden runterreicht, dass der Igel wandern kann.
Okay. Petra, eine Spinne im Schlafzimmer macht dich?
Ja, ui, jetzt ist ein Wunderpunkt. Ich habe wirklich ein bisschen Angst vor Spinnen, aber ich würde sie nie umbringen. Ich nehme immer den Besen und begleite sie hinaus.
Narrisch macht dich?
Menschen, die heutzutage noch die Klimakrise leugnen.
Und rundum zufrieden macht dich?
Ja, das Schönste ist im Moment wirklich, wenn ich im Frühling im Garten sitze und sehe, wie die Bienen und die Schmetterlinge die Blüten entdecken, die ich gepflanzt habe. Das ist wirklich, ja, das macht mir wirklich große Freude und ich lache auch sehr gerne. Also ja, in netter Gesellschaft sein macht mich auch immer sehr zufrieden und glücklich.
Ich wünsche dir, eigentlich ja uns allen, einen ausgeglichenen und fairen Umgang mit der Natur und mit deinem oder unserem Umfeld, eine zukunftsfähige Umwelt und viel, viel mehr Verständnis für all die Dinge, die schwer zu verstehen sind. Und das ist sicher auch die Natur und manchmal auch der Garten der Nachbarn. Danke fürs Kommen, Petra Hirner.
Danke für die Einladung, danke.